온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Zum 166. Mal heißt es wieder Que Onda.
Schön, dass ihr dabei seid.
Dieses Onda-Info-Magazin steht ganz im Zeichen lateinamerikanischer Literatur. Denn die Welle des Berliner Literaturfestivals schwappte auch ins Onda-Info-Studio.
Junge lateinamerikanische Autoren wie Guillermo Fadanelli aus Mexiko und Edmundo Paz Soldán aus Bolivien machen deutlich, die 100 einsamen Jahre des magischen Realismus sind vorbei. Dazu sind sie und viele andere Autoren nach Berlin gekommen. Klar, dass das nicht von uns unbemerkt blieb.
Ohne die Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Radios weltweit wäre Onda nicht das, was es ist. Ein Blick nach Brasilien zeigt uns, dass es die lieben Kollegen von freien Radios und Radios Comunitarias dort nicht leicht haben. Denn wie immer gilt beim Kampf um Sendeplätze, der Stärkere gewinnt. Doch brasilianische Radiomacher zeigen der Welt, dass sie sich nicht einschüchtern lassen.
Die Arbeit der Onda Heinzelmännchen wird durch viele unsichtbare Ohren belohnt, nämlich eure. Wir würden uns allerdings auch sehr freuen, wenn das eine oder andere Ohrenpaar Gesicht zeigen würde. Schreibt uns doch mal, wer ihr seid und wie es euch gefällt. ondainfo@npla.de.
Die Nachrichten kommen diesmal aus Kolumbien und Guatemala. Jetzt aber los.
Ay, por el camino de un sitio mío, un carretero alegre pasó.
¿Y qué pasó?
Kolumbien. Der venezolanische Präsident Hugo Chávez hat sich am vergangenen Sonntag bereit erklärt, als Vermittler zwischen der Guerilla FARC und der kolumbianischen Regierung aufzutreten. Wenn Kolumbiens Präsident dies erlaube, würde Chávez auch in den Urwald gehen, um Manuel Marulanda alias Tiro Fijo, den Anführer der FARC, zu treffen und zwischen den verhärteten Fronten des inzwischen seit Jahrzehnten anhaltenden Bürgerkriegs zu vermitteln. Der venezolanische Präsident ist der Ansicht, dass sich sowohl die Regierung als auch die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens FARC kompromissbereit zeigen müssten, um eine Annäherung zu erreichen und den Austausch von gefangenen Rebellen und entführten Personen zu ermöglichen. Raúl Reyes, der Sprecher der FARC, erklärte letzten Freitag, dass die Unterstützung des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez ein großer Beitrag zum Erreichen eines humanitären Gefangenenaustausches sein werde. Die revolutionären Streitkräfte Kolumbiens fordern den Austausch von 56 Entführten gegen 500 gefangene Rebellen unter der Bedingung, dass zwei von der Regierung besetzte Bezirke entmilitarisiert werden. Präsident Uribe ist nicht bereit, die militärischen Truppen abzuziehen. Außerdem erklärt sich der kolumbianische Präsident nur dann zu Friedensgesprächen und der Befreiung von gefangenen FARC-Anhängern bereit, wenn die FARC zuerst ihre Geiseln entlässt. Álvaro Uribe befürwortet ein Treffen von Chávez mit Marulanda, hält dieses auf kolumbianischem Gebiet aber für nicht durchführbar. Marulanda hingegen hat bekundet, dass er in diesem Moment nicht ins Nachbarland ausreisen kann.
Guatemala. Am vergangenen Sonntag wurden in Guatemala der Präsident sowie die Kongress- und Gemeindevertreter neu gewählt. Zwar liegt der Mitte-Links-Kandidat Álvaro Colom mit 28% der Stimmen gute 4% vor seinem Herausforderer, dem rechten General Otto Pérez Molina. Doch wie erwartet müssen nun beide in einer Stichwahl am 4. November gegeneinander antreten. Bei den Parteien liegt Coloms UNE mit 30% vorn, allerdings kommen alle rechten bis rechtsextremen Parteien zusammen auf über 40% der Stimmen. Obwohl die Wahl von Beobachtern als ruhig bezeichnet wurde, kam es in 15 Gemeinden zu teils gewaltsamen Protesten. Sie richteten sich zumeist gegen die Wiederwahl der jeweiligen Bürgermeister, denen Betrug oder Korruption vorgeworfen wurde. Aufgebrachte Bürger verbrannten Wahlurnen, demolierten Wahllokale oder lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dabei starb mindestens eine Person. Bereits im Vorfeld der Wahlen waren in der Kleinstadt Cubulco zwei Menschen, darunter ein 9-jähriger Junge, von privaten Sicherheitskräften erschossen worden. Mehrere wurden verletzt. Zuvor war eine bewaffnete Menschenmenge zum Haus des Bürgermeisters gezogen, um gegen im Stadtpark gefällte Bäume zu protestieren. Die Armee musste den Bürgermeister evakuieren, konnte aber nicht verhindern, dass sein Haus geplündert und zerstört wurde.
Cuando la tarde languidece y renace la sombra. A correr!
Auch in diesem Jahr bietet das Internationale Literaturfestival in Berlin vom 4. bis zum 16. September ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Die Freunde Lateinamerikas kommen dieses Mal ganz besonders auf ihre Kosten. Steht dort das Festival durch den Fokus Lateinamerika ganz im Zeichen des Kontinents. Wenn auch die dortigen politischen Ereignisse hierzulande keine wirkliche Beachtung mehr finden, die kulturellen Entwicklungen in Literatur und Film werden sehr wohl noch aufmerksam verfolgt. Michi Strausfeld betreut beim Surkamp Verlag die lateinamerikanischen Autoren und stand den Organisatoren des Literaturfestivals beratend zur Seite. Sie erklärt das Konzept.
Man wollte in diesem Jahr ganz bewusst das jüngere Lateinamerika vorstellen, denn noch immer denken viele Menschen, wenn sie Lateinamerika oder lateinamerikanische Literatur hören, sofort an den magischen Realismus. Und das ist ja nun eigentlich schon seit längerem vorbei. Die jüngeren Autoren schreiben ganz anders. Sie sind anders groß geworden in Städten, die alles praktisch Millionenstädte sind, wo die Gewalt an der Tagesordnung ist. Sie sind mit Kino groß geworden, mit politischen schwierigen Verhältnissen zum Teil, Diktaturen im Cono Sur, also in Argentinien und Chile und Uruguay, ökonomische Turbulenzen in anderen Ländern, sei es Mexiko oder sei es Peru. Also sie schreiben ganz anders, sie haben ganz, ganz andere Erfahrungen. Dieses junge und ganz veränderte Lateinamerika einmal literarisch vorzustellen, ist das Hauptanliegen dieses Festivals.
Natürlich sind auch international bekannte Autoren wie die Chilenin Isabel Allende oder der Peruaner Mario Vargas Llosa während des Festivals anzutreffen. Die jungen Autoren, die im Mittelpunkt des Fokus Lateinamerika stehen, entstammen allerdings einer neuen Generation und sind zumeist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Zu ihnen zählen beispielsweise Guillermo Fadanelli, der in seiner Heimat Mexiko bereits als Kultautor gefeiert wird. Nicht nur wegen seiner drastischen und direkten Sprache lieben ihn seine Landsleute, sondern auch, weil er sich nicht davor scheut, in seinen Romanen und Erzählungen immer wieder auf die Defizite und Abgründe der mexikanischen Gesellschaft aufmerksam zu machen.
Tenía 15 años cuando conocí a Juan el Johnny Ramírez.
Ich war 15, als ich Juan kennenlernte, Johnny Ramirez. Ich saß am Rand der Bank und betrachtete zerstreut den gleichförmigen Strom der Autos, als er aus dem Hotel kam und mich ansah, als würde er mich schon ein Leben lang kennen und nur auf ein Zeichen warten, um auf mich zuzukommen. Genau so lange, um in der Jackentasche zu kramen und eine fast leere weiße Schachtel hervorzuholen, eine Zigarette anzuzünden und zu bemerken, dass ein dunkelhaariger Mann mit hartem Gesichtsausdruck sich mit einer Pistole in der Hand an ihn heranschlich.
Ein pubertierender, aufgeweckter Junge begegnet eines Tages zufällig dem großen Johnny Ramirez, dem bekannten Killer und Drogendealer seines Viertels inmitten des Molochs Mexiko-Stadt. So beginnt der kurze und packende Roman »Das andere Gesicht Rock Hudsons« des mexikanischen Schriftstellers Guillermo Fadanelli. Unsentimental und mit deutlichen Worten beschreibt Fadanelli das Leben in einer verkommenen Metropole, die keine Grenzen und Regeln mehr zu kennen scheint. Ein Teufelskreis von Gewalt, Drogen und Prostitution hält die Menschen wie in einem Labyrinth gefangen. Die scheinbar einzig vorhersehbare Logik in solch einer Welt drückt sich für Fadanelli in einer ständigen Wiederholung aus.
In meinem Roman geht es um den Helden eines harten Viertels, der sich eine eigene Ethik aneignet, um überleben zu können. Der Ich-Erzähler ist ein Junge, der den Ganoven des Viertels sehr genau beobachtet und bewundert. Am Ende des Romans übernimmt dieser Junge die Stelle, das Leben und die Identität des Mörders. Er fügt sich in den ewigen Kreislauf. Nichts ändert sich, es gibt keinen Fortschritt.
Diese endlose Wiederholung von Verdrängen und Versagen, von einem Leben immer am Rande des Abgrunds, ist für Guillermo Fadanelli synonym für das Leben der Bewohner in Mexiko-Stadt. Überhaupt sieht er die mexikanische Gesellschaft in einer ewigen Gegenwart gefangen, da sie ihr Gedächtnis systematisch ausschaltet, weswegen sich auch nichts ändern kann. In der Hauptstadt verdichten sich Gewissenlosigkeit und Chaos und treten in ihrer ganzen ungeschminkten Rohheit zutage. Vielleicht kann aber Guillermo Fadanelli gerade deswegen von seinem Moloch Mexiko-Stadt nicht lassen.
Mexiko-Stadt ist ein schlechter Witz Gottes. Die Stadt ist aber auch eine harte Droge, die gleichzeitig fasziniert und abstößt. Die Politiker spielen nur und glauben, sie würden diese Stadt regieren. Mexiko-Stadt ist aber unregierbar und die Politiker stehen vielmehr als Symbol dafür, dass die Stadt nicht funktioniert. Was mich am meisten an dieser Stadt fasziniert, ist genau dieser ständige Zustand. Sie steht immer kurz davor, zusammenzubrechen, aber genau das tritt niemals ein. Der 1967 in Cochabamba geborene Schriftsteller Edmundo Paz Soldán studierte in den USA Politik, später Literatur. Heute pendelt er zwischen Bolivien und den USA. Dort unterrichtet er seit 2004 an der Cornell University lateinamerikanische Literatur. Sein neuester Roman, Palacio Quemado, der verbrannte Palast, erschien 2006 in Lateinamerika und den USA. Der Roman thematisiert Ereignisse der jüngsten Geschichte Boliviens, wie Edmundo Paz Soldán erklärt.
Vor eineinhalb Jahren vollzog sich ein bedeutender Wandel in der politischen Landschaft Boliviens. Wir wählten zum ersten Mal einen Indigena zum Präsidenten. Das geschah nicht von heute auf morgen. Der Wahl vorausgegangen war eine Krise der traditionellen Parteien, ihr Verschleiß und eine maßlose Korruption. Das führte zu einem Volksaufstand, bei dem 60 Menschen ums Leben kamen und der letztlich zum Sturz der neoliberalen Regierung führte.
Bis dahin war die indigene Bevölkerungsmehrheit praktisch nicht am demokratischen System des Landes beteiligt. Durch die Proteste gegen den Ausverkauf der Gasreserven an ausländische Investoren erkämpften sich Indigene und Bauern ihre politische Partizipation. Bei vorgezogenen Neuwahlen wurde später der indigene Politiker Evo Morales zum Präsidenten gewählt. Diese Ereignisse in Bolivien dienen Paz Soldán als Hintergrund für seinen Roman.
Mein Roman erzählt von den letzten 14 Monaten der gestürzten neoliberalen Regierung in Bolivien, der Regierung von Präsident Sánchez de Lozada, die durch den Volksaufstand vertrieben wurde. Die Geschichte wird aus der Perspektive des Redenschreibers des Präsidenten erzählt. Dieser Redenschreiber ist davon überzeugt, dass er mit seinen Worten den Bolivianern weiterhin ein nationales, neoliberales Projekt verkaufen kann, an welches die Menschen aber nicht mehr glauben.
Diese jungen Autoren wie Guillermo Fadanelli oder Edmundo Paz Roldán bemühen sich um eigene Akzente. Sie setzen sich bewusst von den großen Autoren des magischen Realismus ab, jener literarischen Strömung, die auf einzigartige Weise Mythos und Realität Lateinamerikas zusammenführte. Michi Straußfeld.
Ich würde sagen, die jungen Autoren, die haben andere Leseerlebnisse, haben völlig selbstverständlich ihre Autoren aus Lateinamerika gelesen, die jetzt als Klassiker gelten, sei das nun Cortázar oder Onetti oder Rulfo oder Roa Bastos. Aber sie haben ebenso sehr die Nordamerikaner gelesen und die Europäer gelesen. Und ich würde sagen, sie sind deutlich beeinflusst vom Kino und auch von Krimi-Strukturen oder Thrillern. Es ist nicht mehr der magische Realismus Typ Macondo, wie das berühmte Dörfchen aus dem Werk von García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit, sondern wie ein Autor es mal formuliert hat, wir sind Macondo. Also Mac von der nordamerikanischen Geschichte her und Ondo, das ist unsere Welle, ja? Also wir sind ganz anders.
Por fin, por fin, por fin. Y se merece la pena. educamos a tus hijos pa' que roben el pan. El día de mañana nos vas a gobernar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y apaga el televisor y todo vuelve a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerras, hambre, precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar.
Y es que entonces se apagan ahí todas las luces del barrio. Y la gente duerme y no piensa en lo que pierde en su vida diario. Y con la mirada perdida en esos ojos de cueca.
Und nun?
Soli-Werbung!
Nach der Sommerpause warten wir gespannt auf die 400. Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten. Die in neuem Layout erscheinende Jubiläumsausgabe enthält neben der aktuellen Hintergrundberichterstattung einen Schwerpunkt zu Kunst und politischem Aktivismus in Lateinamerika. 26 Seiten zu und über Musik, Theater, Performances, Installationen, Klangcollagen und Malerei.
Der Schwerpunkt will Schnittstellen von Kunst, politischem Aktivismus, Interventionen im öffentlichen Raum sowie Subversion, Kritik und Emanzipation erkunden. In zwei Reportagen bekommen Leserinnen Einblicke in das Umfeld und den Redaktionsalltag der LN. Weitere Themen der September-Oktober-Ausgabe der LN sind Wahlen in Jamaika, Kafta-Proteste in Costa Rica, Demonstrationen gegen die Ermordung von Gewerkschaftern in Panama.
Die LN-Redaktion hat sich nach der Sommerpause also wieder einmal richtig ins Zeug geworfen. Das sollte unserer Meinung nach mit ein paar neuen Abos belohnt werden. Also, gebt euch einen Ruck. Mit nur 10 Euro seid ihr dabei. Mehr Infos unter www.lateinamerikanachrichten.de.
Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime, não. Pode crer.
Schätzungen zufolge gibt es in Brasilien über 15.000 Radios Comunitarias, verteilt über alle Regionen des größten Landes Lateinamerikas. Diese kleinen Gemeindesender sind mit den hiesigen freien Radios vergleichbar, jedoch mit einer sehr lokalen Ausrichtung. Zudem sind die Radios Comunitarias an repräsentative Organisationen der jeweiligen Gemeinde gebunden. Ihre Aufgabe ist, Medium der ganzen Gemeinde zu sein und allen, unabhängig von politischen und religiösen Präferenzen, das Mikrofon zur Verfügung zu stellen. Die Idee, mittels Basismedien die extrem kommerzielle und monopolisierte Medienlandschaft in Brasilien zu demokratisieren, trifft allerdings auf heftigen Widerstand. Seit Jahren werden die Gemeinderadios von der Regierung wie auch von den etablierten Medien kriminalisiert, als illegale Privatsender gebrandmarkt, wird den Radioaktivisten sogar allen Ernstes vorgeworfen, sie würden durch Frequenzstörungen Flugzeugabstürze verursachen. Ein zentrales Problem ist die Verstrickung von Polizei und Medienkonzernen, berichtet Maninho, einer der Moderatoren des Radios Estéreo Valley in Volta Redonda im Südosten Brasiliens.
Immer wenn die Polizei auftaucht, steckt jemand von den großen Medien dahinter, der dafür bezahlt. Die Beamten der Polizei werden dafür bezahlt, dass sie die Basisradios schließen. Wenn man dann unvorsichtig die Tür öffnet, nehmen sie alle Geräte mit.
Im Auftrag der Telekommunikationsbehörde Anatel schließt die Polizei im Durchschnitt jeden Tag 3 Radios Comunitarias. Oft werden die spartanischen Räume der Radios von schwer bewaffneten Uniformierten gestürmt, die Radiomacher festgenommen und alle Geräte beschlagnahmt. Unter der Regierung des Ex-Gewerkschafters Lula da Silva hat die Repression gegen die nicht kommerziellen Radios sogar noch zugenommen. Hauptverantwortlich ist Kommunikationsminister Elio Costa, der früher für Brasiliens größte Mediengruppe O Globo tätig war und heute alles dafür tut, die Privatsender vor der unliebsamen Konkurrenz der Basisradios zu schützen. Rodrigo Dolandelli vom Radio Novos Rumos in Queimados im Bundesstaat Rio de Janeiro.
Die Radio Comunitarias werden heute von der Behörde Anatel verfolgt, weil Präsident Lula als Kommunikationsminister Helio Costa eingesetzt hat, der enge Verbindungen zu den großen Massenmedien hat. Mittlerweile ist die Bewegung der Basisradios die soziale Bewegung, die im Land am meisten Verfolgung ausgesetzt ist.
Das Instrument, mit dem die Radios Comunitarias in Brasilien bekämpft werden, ist paradoxerweise ein Gesetz, für das die Radioaktivisten lange gekämpft haben. Es definiert die Kriterien für die Gemeindesender und ermöglicht ihnen erstmals, eine Lizenz zu beantragen. Doch in der Praxis bewirkt es das Gegenteil. Absurde bürokratische Hürden, hohe Antragskosten und unendlich langsame Bearbeitungszeiten der Lizenzanträge führen dazu, dass die meisten Radios seit vielen Jahren auf eine Sendererlaubnis warten. Und sollten sie in dieser Zeit auf den Äther gehen, sind sie illegal und der Willkür der Polizei ausgeliefert. Seit Verabschiedung des Gesetzes 1998 wurden über 9000 Radios geschlossen und nicht einmal 3000 legalisiert. Der Sozialwissenschaftler Vinicio de Lima macht die Gesetzgebung für die bestehende Medienkonzentration verantwortlich.
Das aktuelle Gesetz ist unnütz. Für die Radios, die wirklich Gemeinderadios sind, muss eine Regelung geschaffen werden. Tausende von ihnen stecken im Kommunikationsministerium buchstäblich fest, weil es angeblich nicht dazu kommt, die Anträge zu bearbeiten. Zugleich muss die Gesetzgebung so geändert werden, dass sie der Verfassung entspricht, in dem Sinne, dass eine wirklich basisnahe, demokratische, plurale Sendepraxis möglich wird, die dem öffentlichen Interesse dient.
Es ist nicht nur der staatliche Missbrauch der Gesetzgebung, der den Basisradios das Leben schwer macht. Von den erwähnten 15.000 Gemeinderadios sind nur ein kleiner Teil wirklich Radios Comunitarias, so wie die Aktivisten und das Gesetz es definiert. Die meisten derjenigen, die sich als Basisradios bezeichnen, nutzen diese Rechtsform, um andere Zwecke mit dem Medium zu verfolgen. Entweder Politiker, die für sich werben lassen, Kirchen, vor allem evangelikale Sekten, oder einfach Unternehmer, die den Sender kommerziell nutzen. Obwohl all diese Tätigkeiten im fraglichen Gesetz der nicht kommerziellen Sender explizit verboten werden, wies Vinicio de Lima in einer kürzlich veröffentlichten Studie nach, dass über 50% aller vom Kommunikationsministerium autorisierten Radios enge Verbindungen zu professionellen Politikern haben. Anstatt Basismedien den Betrieb zu ermöglichen, vergeben die zuständigen Behörden die Lizenzen also offenbar gegen politische oder finanzielle Gefälligkeiten, schließen die Autoren der Studie. Nicht zuletzt sind es aber auch hausgemachte Streitigkeiten, die den Verfechtern alternativer Medien zu schaffen machen. Es gelingt ihnen nicht, sich landesweit zu organisieren. Stattdessen existiert eine Vielzahl von Gruppen und Verbänden, die sich gegenseitig ausbremsen und in den diversen Internetforen mit Vorliebe verleumden. So gibt es neben den Radios Comunitarias auch die Radios Livres, die freien Radios. Diese standen am Anfang der Bewegung. Schon vor über 20 Jahren entstanden an Universitäten die ersten Radios Livres, während die Comunitarias mit ihrem Konzept, Medium von und für eine jeweilige Gemeinde oder ein Stadtviertel zu sein, erst Jahre später entstanden.
Fique ligado. Fique ligado. Atenção, você ouvinte das rádios comunitárias. Participe e apoie a rádio de sua comunidade. Conheça mais sua rádio. Conheça seu estatuto. Participe das reuniões dos conselhos e dê sua opinião nas programações. Rádio comunitária é legal. É legal.
Trotz aller widrigen Umstände sind die Basissender in Brasilien ein wichtiges Medium. Die Macher und Macherinnen lassen nicht locker, es bringt ihnen Spaß und sie sind von der Bedeutung ihrer Arbeit überzeugt. In vielen Gegenden, im Landesinneren beispielsweise, wo die kommerziellen Sender keine eigenen Programme anbieten, haben Radios Comunitarias eine immense Bedeutung und haben Einschaltquoten von 50 oder mehr Prozent. Dieses Potenzial erklärt auch, weswegen die Initiativen den kommerziellen Medien ein Dorn im Auge sind. Dadurch, dass die Radios Comunitarias Teil der Gemeinden, ihres Alltags und ihrer Probleme sind, ist ihr Programm oft attraktiver
und für alteingesessene politische Seilschaften gefährlich. José Soares, frisch gewählter Präsident des Radios Novus Rumus, erklärt, was ihre Berichterstattung ausmacht.
Über unsere Gemeinden in der Baixada Fluminense wird in den Medien nur berichtet, wenn große Tragödien passieren. Für gute Nachrichten hingegen gibt es nie Platz. Deswegen sind die Gemeinderadios so wichtig, wie das Radio Novos Rumos, das als das erste Radio Comunitaria Brasiliens gilt. Darüber hinaus ist das Radio ein Referenzpunkt für Jugendliche. Die Leute hören das Radio und kommen vorbei. Die Gemeinde macht richtig mit.
Ein anderes Beispiel für die Funktion von Radios Comunitarias ist Palmares FM. Der Sender entstand mit Hilfe der Landlosenbewegung MST, deren Mitglieder nach einer Besetzungsaktion im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens die Siedlung Palmares gründeten. Zuerst war das Radio nur über Lautsprecher, die an Strommasten befestigt werden, zu hören. Seit Juli dieses Jahres sendet es auf Ultrakurzwelle. Elizabeth Santos erklärt, wie wichtig ihr Sender in diesem abgelegenen Gebiet ist.
Das Radio hat eine sehr wichtige Funktion. Vor allem auf dem Land haben die Leute oft nur zu einer Art Information Zugang. Zum Fernsehen, das von der Globo-Gruppe dominiert wird. Und zu Radios, die alle kommerziell sind. In Bezug auf Information bekommen die Leute bei uns Programme zu hören, die sie wieder für den Kampf um ihr Land motivieren. Es ist Aufgabe der Basisradios, eine klare Analyse der Realität zu machen und darüber zu informieren, was die traditionellen Sender nicht bringen.
Das Motto der Radios auf Landbesetzungen lautet ganz einfach: Weg mit dem Medienmonopol. Wir brauchen eine Agrarreform auch in der Luft.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.